Trotz meiner Bemühen hat es leider nicht geklappt, meine letzte Predigt aufzunehmen. Also meine Bemühen in Bezug auf diese Anlage, irgendwie das Mikrofon hat nicht funktioniert. Aber die letzte Predigt war die, wo ich sozusagen Gottes Einleitung in die 10 Gebote mit euch betrachtet habe und die zwei wichtigsten Regeln, oder nicht Regeln, sondern die zwei wichtigsten Lektionen, die uns Gott über das Gebot mitgeben will, haben wir uns dann nochmal angeschaut. Nämlich, dass wir es ernst nehmen sollen, auch jetzt, wo wir im neuen Bund leben. Wir sollen es sogar noch ernster nehmen, weil Christus gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, um uns zu erretten, um sein Gebot jetzt in unsere Herzen zu schreiben. Und wir sollen uns daran erfreuen. Es ist nichts, womit uns Gott belasten will, sondern es ist etwas, womit uns Gott segnen will. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Nun, heute wollen wir mit den 10 Geboten anfangen. Ich dachte, ich schaffe die 10 Gebote in 2 Predigten. Ich wollte sie mehr überblicksartig machen. Aber weil heute Erntedank ist und das so wunderbar miteinander passt, wollen wir uns heute nur das erste Gebot anschauen. Und ich lese es uns vor. Ich fange mal an, Kapitel 5. Mose, Kapitel 5, ab Vers 6. Das war dieser letzte Vers der Einleitung, der auch zugleich der erste Vers der 10 Gebote ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft hier herausgeführt habe. Wir haben das letzte Mal gesehen, erst kommt die Befreiung und dann das Gebot. Erst befreit uns Gott aus Ägypten, erst befreit uns Gott aus der Sklaverei der Sünde und dann gibt er uns auf Grundlage seiner Befreiung das Gebot. Und jetzt kommt das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt, Entschuldigung, das hatte ich gerade. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist es. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Okay. Lasst uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Gebot. Wir danken dir für dieses erste Gebot, was so wichtig ist, was die Grundlage bildet, mit dem du uns ein großes Geschenk gemacht hast, mit dem du uns das Gutes tun willst. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, dass du mir die rechten Worte gibst und uns allen ja, ein offenes Herz, ein Herz, was dieses Gebot gerne annimmt und gerne tun will. Amen. Jedes der 10 Gebote oder wie es in der Bibel benannt wird, die 10 Worte, ist wichtig. Ja, die 10 Gebote bilden ja die Zusammenfassung, die Überschrift für alle anderen gefolgten Gebote. Also jedes ist wichtig. Aber ihre Reihenfolge gibt uns auch eine gewisse Rangfolge vor. Erst kommt Gott. Dann kommt der Nächste. Und ganz am Ende, im letzten Gebot, kommen die leblosen Dinge. Heutzutage ist es meistens umgedreht. Zuerst kommt unser Besitz. Dann kommen die Menschen und Gott, wenn er überhaupt noch kommt, ganz am Ende. Wir feiern ja heute Erntedank. Wir wollen Gott Dank geben für die Güter und die Gaben, die er uns gibt, die er uns gegeben hat. Wie können wir das machen? Und die Antwort lautet, indem wir das erste Gebot erfüllen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Indem wir also nicht die Gaben, die Gott uns gibt, verherrlichen und aus ihnen unsere Götter machen, von denen wir unser Glück erhoffen, an die wir uns hängen, von denen wir unsere Freude erhoffen, unsere Sicherheit, ein schönes Leben, ein sicheres Leben, sondern indem wir erkennen und bekennen und es auch ausleben, ja, wir sind abhängig allein von Gott. Und indem wir das dann im Umgang mit unseren Gaben zum Ausdruck bringen. Wie machen wir das? Wie bringen wir im Umgang mit den Gaben, die Gott uns gibt, zum Ausdruck, ja, Herr, du bist unser Gott allein? Indem wir sie genießen, in Dankbarkeit. Aber auch, vielleicht vor allem, indem wir sie auch teilen, indem wir sie weitergeben. Indem wir das, was Gott uns anvertraut, in rechter Art und Weise verwalten. Und deshalb möchte ich uns alle auffordern, diesen Erntedank-Gottesdienst, dieses Erntedankfest mal wieder zum Anlass zu nehmen, eine Inventur zu machen. Wie viel gibt euch Gott jeden Monat? Und wie viel gebt ihr für Gottes Reich? Wie viel gebt ihr zum Beispiel für die Mission, für die Aber- und Abermillionen Menschen, die noch nie was von Christus gehört haben? Oder wie viel gebt ihr für die Armen? Heute geht es ja um die Gaben Gottes, heute geht es um Essen und Trinken. 795 Millionen Menschen auf der Welt, 795 Millionen Menschen, also über eine Dreiviertel Milliarde, haben nicht genug zu essen. Und jetzt kennen wir diese schillernden Zahlen, die uns irgendwie nicht gefallen, die uns aber auch irgendwo beruhigen. Die 8 reichsten Milliardäre der Welt besaßen im Jahr 2016 mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Aha, schlimm. Oder 1% der Weltbevölkerung, und wir gehören nicht dazu, es sei denn, jemand hat uns das bisher noch gut verborgen, 1% der Weltbevölkerung hat mehr als der Rest zusammen. Aber ich möchte uns nochmal eine Zahl nennen, die uns vielleicht mehr noch betrifft, die mehr mit unserem Leben zu tun hat. Die Armen, also diese Menschen, die hungrig ins Bett gehen müssen, die haben pro Tag weniger als 1¼ Dollar, also als einen guten Euro, um ihren gesamten Bedarf zu erfüllen. Und das ist etwa der Preis, den wir, der bei uns noch nicht mal für eine Pommes reicht. Ja? Das haben die für alles, also auch Unterkunft und Essen und Anziehen und alles. Wie wichtig sind uns unsere Häuser und unsere Wohnung, unsere Autos, unser Urlaub, unser Freizeitprogramm? Welche Rolle spielt das in unserem Leben? Und wie wichtig ist Gottes Auftrag an uns Christen in der Welt für uns, in unserem Leben? Wie sehr liegen uns tatsächlich verfolgte Christen, hungernde und frierende Glaubensgeschwister am Herzen? Es ist ganz klar, dass diesen Winter wieder sehr, sehr viele Glaubensgeschwister von uns hungern, dursten und frieren werden. Nun, ich will nicht sagen, dass bei uns alles schlecht läuft und wir hier so der Club der Egoisten sind. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber ich merke es in meinem eigenen Leben, wie die leblosen Dinge, wie der Materialismus immer wieder das Leben wie so eine Zange umschließt und prägen will. Wir versuchen uns da rauszukämpfen, wir lassen uns von Gott ziehen, wir möchten es anders, aber unser ganzes Leben, unsere ganze Umwelt, die ganze Welt funktioniert so. Sie ist durch Materialismus bestimmt und das ist eine Zange um uns, die uns immer wieder in die Zange nehmen will, prägen will. Und dann beginnen wir uns, wie alle anderen, um uns selbst zu drehen. Wir verlieren den Blick für die anderen und erst recht den Blick für Gott. Vielleicht ist es so, dass wir viele unserer Güter, die Gott uns gibt, unseres Besitzes, weitergeben. Und vielleicht ist das für uns auch nur so eine Beruhigung. Ich habe ja meinen Teil geleistet und im restlichen Teil drehe ich mich dann trotzdem um mich, um mein Leben, um die Dinge, die einfach mein Leben bestimmen. Meine Arbeit, meine Familie, mein Haus, alles, was ich habe. Und ich beginne mich einfach nur noch um mich und die Dinge, die halt wichtig sind in meinem Leben, zu drehen. Nun, wir brauchen nicht denken, dass wir durch unsere Großzügigkeit, zum Beispiel durch unsere Großzügigkeit, uns bei Gott etwas verdienen können. Oder dass das gar Bedingungen sind, die Gott uns stellt. Ja, erst die Befreiung, dann kommt das Gebot. Wenn wir sie zu Bedingungen machen würden in unserem Denken, dann hätten wir schon wieder das erste Gebot gebrochen. Weil wir dann nämlich zum Beispiel unsere Großzügigkeit neben Gott stellen. Weil wir auch ein Stück weit unsere Rettung von unserer eigenen Großzügigkeit abhängig machen. Aber wenn wir unseren Gaben, die Gott uns gibt, teilen, wenn wir sie weitergeben, wenn wir sie recht verwalten, dann zeigen wir damit, ob wir wirklich Gott vertrauen. Darum geht's. Ob wir ihn wirklich anbeten, ihn und eben nicht seine Gaben. Ob wir Gottesdienst oder Götzendienst betreiben. Es geht natürlich wieder um unser Herz, um unsere Einstellung zu Gott. Einmal fragt er einen reicher, junger Mann, was er tun müsste, um ewiges Leben zu bekommen. Er fragte Jesus. Und dieser junge, reiche Mann, der war sehr gläubig, sehr religiös. Klar, wenn du solche Fragen stellst, dann bist du sehr fromm. Ja? Und was antwortete Jesus? Er verwies ihn doch tatsächlich auf die 10 Gebote. Hast du das alles erfüllt, mein Junge? Ja, habe ich gemacht. Tatsächlich. Das war wirklich ein richtig frommer junger Mann. Er hat alles gehalten von seiner Jugend an. Das war ein Vorbild. Aber Jesus war noch nicht fertig mit ihm. Er sagt dann weiter, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und das war dann doch eine Nummer zu groß, zu viel für den frommen jungen Mann. Und er ging traurig weg. Denn er war letztlich nicht bereit, sich von seinem Reichtum zu trennen. Er dachte, dass er nach Gottes Maßstäben lebt. Doch Jesus hat ihm deutlich gemacht, dass es nicht um sein äußerliches Verhalten ging, sondern um sein Herz. Und sein Herz hing eben nicht an Gott, jedenfalls nicht ganz und gar, sondern an seinem Geld. Und darum war sein Geld sein Gott, obwohl er an Gott glaubte und seine Gebote halten wollte und sogar hielt. Luther hat das wunderbar gemacht. Er hat wahren, rettenden, rechtfertigenden Glauben direkt mit dem ersten Gebot verbunden. Er hat deutlich gemacht, das steht in Verbindung. Und er schreibt, ist ein bisschen altes Deutsch, aber versucht mir einfach zu folgen. Nun siehst du selbst, dass alle, die nicht auf Gott vertrauen alle Zeit und nicht seine Gunst und Huld und Wohlgefallen erhoffen in allen ihren Wirken oder Leiden, Leben oder Sterben, sondern bei anderen Dingen oder bei sich selbst solches suchen, dies Gebot, nämlich das erste Gebot, nicht halten und wahrhaftig Abgötterei betreiben, auch wenn sie die Werke aller anderer Gebote täten, dazu aller heiligen Gebete und Fasten, Gehorsam, Geduld, Keuschheit, Unschuld auf einen Haufen hätten. Denn das Hauptwerk ist nicht da, ohne dass die anderen alle nicht sind als lauter Beiwerk, Blendwerk, Schein, Schönfärberei und nichts dahinter. Zweifeln wir aber daran oder halten nicht dafür, dass Gott uns hold sei, an uns gefallen habe oder maßen uns an, dass wir zuallererst ihm durch Werke und wegen dieser gefallen sollten, dann ist lauter Betrug. Im Äußeren ehrt man Gott, im Inneren macht man sich selber zum Abgott. Tim Keller hat dann wiederum dazu gesagt, hier sagt Luther, dass wenn wir nicht glauben, dass Gott uns in Christus vollkommen annimmt, und zu etwas anderen schauen, um Errettung zu erlangen, wir dann das erste Gebot nicht halten, nämlich keine anderen Götter vor ihm zu haben. Demnach liegt unter jeder einzelnen Sünde die grundlegende Sünde, Errettung in Christus zu verwerfen und einer anderen Form der Selbsterrettung zu frönen. Ich gebe euch jetzt mal zwei Beispiele, damit man das besser sich vorstellen kann. Angenommen, jemand betrügt bei seiner Steuererklärung. Warum macht er das? Wir können sagen, naja, weil er halt ein Sünder ist. Stimmt auch, ja. Aber warum nimmt die Sünde in ihm diese Gestalt an? Luthers Antwort würde sein, dass der Mann nur betrügt, weil er Geld und Besitz, verbunden mit dem Status und der Bequemlichkeit, die sie ihm ermöglichen, mehr schätzt als Gott und sein Wohlgefallen. Nur noch ein anderes Beispiel. Jemand lügt seinen Freund an, anstatt ihm die Wahrheit zu sagen und dabei vielleicht sein Gesicht zu verlieren, sich vor ihm zu demütigen, die Anerkennung zu verlieren. In diesem Fall ist die grundlegende, zugrunde liegende Sünde, menschliche Anerkennung oder den eigenen Ruf mehr zu schätzen als die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Versteht ihr? Wir sagen natürlich, klar, wir wollen keinen Götzendienst betreiben. Wir wollen nichts neben Gott stellen. Wir wollen keinen Synkretismus, irgendwie Gott mit anderen Sachen vermischen. Wir wollen auch keine Werkegerechtigkeit, natürlich nicht. Aber mit jeder Sünde, die wir in unserem Leben tun, brechen wir auch immer zugleich das erste Gebot. Wann es dann eine andere Sache wichtiger ist als Gott. Weil von ihr dann mehr erwarten als von Gott. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten, als Jesus Christus. Habt keine Götter neben mir. Sucht in keinem anderen euer Heil als in Christus. Das ist damit gemeint. Darum habe ich das Thema der Predigt heute genannt, das erste Gebot und unser Glauben an Jesus Christus. Und ich habe heute besonders über unseren Besitz gesprochen, weil Erntedank ist, aber unser Herz, so wie Calvin sagte, ist eine Götzenfabrik. Es ist auf Anbetung ausgerichtet, es sucht etwas, woran es glauben, worauf es hoffen, wo es Ruhe finden kann, aber das leider eben meistens nicht bei Gott. Andreas Münch hat passend dazu geschrieben, viele Dinge können uns zu Götzen werden. Ja, sogar Angst, wenn wir uns von ihr beherrschen lassen und sie unser Leben bestimmt. Auch Menschenfurcht ist Götzendienst, weil wir durch sie anderen Menschen einen Einfluss und eine Macht zugestehen, die allein Gott haben sollte. Vergnügungssucht kann zum Götzen werden, wenn wir unsere Erfüllung in Dingen suchen und nicht in Gott, dem Geber der Gaben. Zorn und Stolz können zu Götzen werden, weil wir durch sie unsere Meinung und unser Selbstbild zum höchsten Maßstab erheben, anstatt uns und anderem Licht von Gottes Wort zu messen. Wir können alles zu unseren Götzen machen. Alles. Die Frage ist letztendlich, wen betest du an? Auf wen oder auf was vertraust du wirklich? Wo suchst du Trost? Wo Hilfe? Wo Erfüllung? Von was willst du dich nicht trennen? Was ist dir wirklich wichtig? Wer wünschst du dir, soll dein Leben nicht nur prägen, sondern bestimmen? Wer ist dein Herr? Wir wollen gerne unser Leben bestimmen lassen, prägen lassen von Jesus, seinen Einfluss in unserem Leben haben. Aber wollen wir es wirklich ganz und gar von ihm bestimmen lassen, von seinem Gebot? Von den Dingen, die er uns sagt? Oder denken wir dann oftmals, dass wir es dann doch in manchen Fällen ein bisschen besser wissen und lieber vernünftig oder anders oder wie wir es auch immer erklären, dann handeln sollten? Wisst ihr, was uns hier hilft, die richtige Ausrichtung zu bekommen? Ich hoffe, ihr wisst es. Es gibt nur ein Mittel. Es gibt nur ein Mittel, was uns hilft, von ganzem Herzen an Gott zu hängen und alles von ihm zu erwarten. Und dieses Mittel nennt sich Evangelium. Ihr könnt den Götzendienst und den Materialismus in eurem Leben bekämpfen, einzig und allein mit dem Evangelium. Nur die Botschaft, dass Gott seinen einzigen Sohn, sein Bestes für uns gab, damit wir aus unseren Sünden, aus unserem Götzendienst errettet werden. Nur die Botschaft, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und sich für uns erniedrigt hat. Nur die Botschaft, dass er sogar so weit gegangen ist, alle unsere Sünde auf sich zu nehmen und die Strafe Gottes dafür zu erleiden. Nur diese Botschaft wird uns helfen. Und es geht noch weiter. Jesus hat uns zu Kindern Gottes gemacht in Ewigkeit. Wir dürfen Kinder dessen sein, von dem aller Segen, von dem alle guten Gaben kommen. Und es geht noch weiter. Durch das, was Jesus getan hat, gibt er uns seinen Geist. Und das bedeutet, Gott selbst nimmt in uns Wohnung. Gott selbst gibt uns das Beste, was er uns geben kann, nämlich die Gemeinschaft mit ihm selbst. Gott hat uns das erste Gebot gegeben, damit wir in ihm volle Erfüllung finden. Es ist ein gutes Gebot für uns. Und Gott hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir trotz unseres Götzendienstes, trotz dessen, dass wir dieses erste Gebot gebrochen haben und immer wieder brechen, zu Gott zurückkehren dürfen, zu ihm gehören dürfen, Vater sagen dürfen. Wenn wir das Evangelium erkennen und immer tiefer verstehen, nur dann werden wir Gott wirklich als den einzig Anbetungswürdigen erkennen. Weil wir darin seine Größe und seine Herrlichkeit und seine unüberbietbare Liebe zu uns sehen. Und wenn wir das sehen, dann wollen wir ihn anbeten, ihn preisen, ihm danken. Dann wollen wir ihm gehorsam sein, weil wir wissen, wenn ich ihm folge, wenn ich ihm gehorsam bin, dann habe ich noch mehr Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gebote vom Evangelium aussehen und dass wir, auch wenn wir uns mit den Geboten beschäftigen, versuchen, das Evangelium tiefer zu verstehen, weil nur das uns hilft, wirklich dieses Gute im Gebot zu erkennen und auch zu tun. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wenn wir allein im Evangelium in der Tiefe erkennen, wie herrlich du bist, und nur diese Erkenntnis in unserem Herzen bewirken kann, dass du selbst die oberste Stelle einnimmst und wir nichts und niemanden neben dich stellen, so bitten wir dich, schenk uns diese Erkenntnis, schenk uns tiefere Erkenntnis, schenk uns Freude und Dankbarkeit darüber, was Christus für uns getan hat. Und dass wir auch sehen, dass das ausreicht, um uns wirklich zu erfüllen, um uns wirklich glücklich zu machen. Und dass es das Wichtigste im Leben ist, mit Christus verbunden zu sein, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Dies ist das herrlichste Los auf der Welt. Das wollen wir dir bekennen. Amen. Und dieser letzte Vers ist ein Lied, das wollen wir jetzt zusammen singen. Die Nummer 360. Jesus zu kennen und Jesus zu haben, das ist das herrlichste Los auf der Welt.